So, guten Morgen. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 20 vom 1. Samuel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie viele Kapitel hat es. Ich glaube, mit dem 1. Samuel sind wir bald durch, oder nicht? Ja. Ich gebe noch mal ganz kurz einen Rückblick und dann aber gleich eine mündliche Wiedergabe vom Text von heute. Ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, ich werde es nur ein bisschen so wiedergeben und dann schauen wir uns zwei, drei Sachen ein bisschen genauer an. Aus dem kleinen Hirtenjungen David ist jetzt schon ein richtiger Mann geworden, ein sehr einflussreicher Mann. Der wurde ja heimlich vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Ja, dann ist aber jetzt erst nur ein bisschen bei den Schafen geblieben. Dann hat der Fritz den Begriff eingeführt des Musiktherapeuten, ist eine Weile Musiktherapeut gewesen. Ja, dann so zwischendrin hat er dann auch einmal den Goliath besiegt und dann ist er irgendwann ein Heerführer geworden, ja, eingesetzt von König Saul selbst. War da sehr erfolgreich und als dieser Heerführer wurde er tatsächlich auch vom Volk gesehen. Der wurde gefeiert, er wurde verehrt. Ja, und in dieser Zeit hat er dann auch einen Freund gewonnen, den Sohn vom Saul, den Jonathan, sind beste Freunde geworden, die haben sich wirklich ewige Freundschaft geschworen. Und auch die Schwester vom Jonathan, Sauls Tochter, eine von ihnen, hat er geheiratet. Er ist also auch der Schwiegersohn geworden jetzt vom König Saul. So, eigentlich alles ganz schön. Aber einem hat das eigentlich jetzt nicht mehr so gut gefallen, nämlich dem König Saul selbst. Denn der hat Angst bekommen, dass jetzt ja, der David da viel beliebter sein könnte, was er tatsächlich auch war, dass der David vielleicht ihn vom Thron stürzen wird. Und deswegen ist er richtig eifersüchtig geworden und diese Eifersucht, die hat ihn so richtig zerfressen. Ja. Also es war Eifersucht, gleichzeitig auch tatsächlich Angst. Und wenn man so richtig Angst hat um etwas und dann noch Eifersucht dazukommt und so, das war für diesen Saul ganz, ganz, ganz schier. Ja, muss er uns jetzt leid tun? Ich glaube nicht. Ja. Wie auch immer, es ist dann sogar so weit gekommen, dass der Saul den David töten wollte. Ja, seinen eigenen Schwiegersohn. Und er ist jetzt auf der Flucht, der David. Das haben wir auch in der letzten Predigt teilweise ein bisschen gehört. Und da steigen wir jetzt ein in den neuen Text von heute. Aber wie gesagt, ich gebe das auch nur so ein bisschen wieder. David ist auf der Flucht, aber er kommt jetzt zurück zum Jonathan, zu seinem Freund. Zu seinem besten Freund, ja. Und er bittet ihm irgendwie um Hilfe und der Jonathan, der ist auch zuerst ein bisschen skeptisch. Was? Mein Papa, der will die umbringen? Ah, das glaube ich nicht. Ja, ach, er ist ein bisschen schräg vielleicht manchmal, aber dass er die jetzt umbringen will, nein. Und dann entschließen sich die beiden, sie wollen einen Test machen. Ja, sie wollen das checken, was jetzt wirklich los ist mit dem Saul. Und nachdem der David dann noch eine ausstehende Einladung hat auf ein großes Familienfest am Hof, nicht Familienfest, sondern Hoffest, so ein königliches Essen, wollen sie schauen, was passiert, wie der Saul reagiert, wenn der David nicht kommt. Er wollte einfach nicht kommen. Ja, wäre sowieso in Wirklichkeit zu gefährlich gewesen. Er wollte einfach nicht kommen und der Jonathan sollte beobachten, wie jetzt der Saul reagiert, wenn der David nicht da ist. Ja, so haben sie das gemacht und im schlechtesten Fall sollte der Jonathan dann dem David ein Zeichen geben, dass es wirklich so schlimm ist und dass der dann flüchten kann und so haben sie es dann auch gemacht. Also dieses Essen hat stattgefunden, David war nicht da am ersten Tag, ist noch nicht viel passiert und am zweiten Tag war er immer noch nicht da, es war ein längeres Fest. Und dann ist der wieder ausgezuckt, dieser Saul. Und für den Jonathan war dann klar, David muss flüchten. Und er gibt dann so ein geheimes Zeichen. Die durften ja nicht in Kontakt kommen ja miteinander. Jonathan durfte jetzt nicht mehr gesehen werden mit dem David. Sonst würde er vielleicht sich des Verrates schuldig machen. Und dann haben sie dieses geheime Zeichen vereinbart. Ja, und dann wäre das eigentlich so geplant gewesen, dass sie sich nicht mehr sehen, dass der gleich abhaut. Aber in ihrer Freundschaft und ihrer tiefen Zuneigung am Schluss sehen wir, dass dann der David trotzdem, trotz der riskanten Situation, aus seinem Versteck rausgekommen ist. Sie haben sich noch ein letztes Mal umarmt, geweint und sich voneinander jetzt verabschiedet und einander alles Gute gewünscht. Das ist der Text von heute jetzt. Und ja, wie ich mir das so ein, zweimal durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich das ärgste Beziehungsdrama eigentlich, ja? Familiendrama, pur. Ja, wir haben da auf der einen Seite den Saul, der ist getrieben von Versagen, von Angst, von schlechtem Gewissen vielleicht, von Zerfressen, von dieser Eifersucht und wird immer wieder mal wütig. Der zuckt aus, dass er sogar den Speer nach Menschen wirft. Er will die Umbringer. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir in dieser Geschichte aber auch die andere Seite, diese gute Freundschaft zwischen dem David und dem Jonathan. Ich hoffe, ich kriege die Namen halt nicht zu oft durcheinander. Die würden füreinander sogar das Leben geben. Ja, wenn man sich den Text durchliest, macht das gerne wieder, die Empfehlung natürlich, das zu Hause zu lesen. Das kommt mehrmals vor. Die würden einander das Leben geben, jeweils dem anderen. Ja, also wir haben hier sozusagen ein Beispiel für eine sehr ungesunde Beziehung. Ja, da Saul zu seinem David und auch zu seinem Sohn Jonathan. Und auf der anderen eine relativ gesunde, gute Beziehung, die Freundschaft zwischen den zwei Männern. Und es sind ja wirklich zwei extreme Beispiele. Aber ich glaube, dass wir für unser Leben anhand von diesen extremen Beispielen einiges lernen können. Und da geht es jetzt einfach heute um Beziehung. Ja? Und ja, wir haben das vielleicht schon öfter gehört in der einen oder anderen Predigt. Es ist tatsächlich auch immer wieder mal ein Ergebnis einer wissenschaftlichen Forschung. Das, was Menschen ein glückliches Leben gibt, sind gesunde Beziehungen. Hast du in deinem Leben, im Laufe deines Lebens, gute, gesunde Beziehungen? Hast du gute Freundschaften? Hast du ein gutes Leben? Also das ist so die Grundregel. Ja? Hast du das nicht, hast du kein gutes Leben. Ja, und diese Beziehungen, ja, mit denen sind wir ja überall konfrontiert, oder? In der Familie, in der Gemeinde, mit den Nachbarn hast du irgendwie Beziehungen, in der Arbeit hast du irgendwo immer Beziehungen und immer wieder stellt sich die Frage, sind es gute Beziehungen oder nicht so gute Beziehungen? Sind es gesunde Beziehungen oder ungesunde Beziehungen? Ja, und unser ganzes Leben ist da ja dann auch manchmal so ein bisschen ein Drama, ja? Beziehungsdrama. Drama jetzt nicht immer unbedingt im Sinn von schlecht, aber es ist manchmal ein bisschen so wie ein Theater. Bei unserer Geschichte von heute, in diesem Drama, in diesem Theater, gibt es drei Hauptfiguren. Den Saul, den David und den Jonathan. Und bei diesen drei Figuren, ihren Rollen in der Geschichte und bei dem Thema Drama, ist mir etwas eingefallen, was ich einmal gelernt habe auf einer Fortbildung aus der Psychologie eigentlich oder Soziologie, das Drama-Dreieck. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Kennt das wer? Das Drama-Dreieck, ja. Kann ich mir vorstellen, dass du das schon mal gehört hast. Ja, überall irgendwie im sozialen Bereich, in einer Ausbildung kommt sowas vielleicht vor. Das erkläre ich euch jetzt nicht, sondern ein kurzes Video. Wir schauen uns kurz ein Video an, weil das für die heutige Geschichte, so glaube ich, sehr gut passt. Im Wesentlichen geht es um diese drei Rollen, die man so einnehmen kann in Beziehungen. Schauen wir mal.
Das Drama-Dreieck. Was ist das und woher kommt es eigentlich? Das Drama-Dreieck bezieht sich auf die Herausforderungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Erstmals wurde dies 1968 vom kalifornischen Psychologen Stephen Karpman analysiert. Jetzt wird es im Bereich der Transaktionsanalyse angewendet. Die Transaktionsanalyse gibt zu verstehen, was sich während der Kommunikation zwischen Gesprächspartnern abspielt. Das heißt, sie gibt Auskunft darüber, wie du selbst und wie andere handeln und wie du daraus dein Entwicklungspotenzial erkennen kannst. Das Drama-Dreieck besteht aus drei typischen Verhaltensweisen. Je nach Situation kannst du eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen. Das Dreieck stellt mit seinen drei Ecken den Verfolger, den Retter und das Opfer dar. Der Verfolger. Als Verfolger kritisierst du deine Mitmenschen und fungierst als Angreifer. Oft entwickelst du dich damit zum direkten Täter, vergibst Schuldzuweisungen und wertest deine Mitmenschen ab. Du fühlst dich anderen gegenüber überlegen und stärker. Dadurch erreichst du einen hohen Stellenwert und schützt dich vor deiner eigenen Unsicherheit. Der Retter. Als Retter bist du grundsätzlich für das Opfer zur Stelle, wenn dieses in einen Konflikt gerät. Deshalb bist du sehr hilfsbereit und selbstbewusst. In deiner Aufgabe, andere zu retten, vergisst du aber viel zu oft deine eigenen Probleme oder hilfst dort, wo deine Hilfe gar nicht verlangt wird. Dadurch begibst du dich sehr schnell in die Rolle des Verfolgers und bist geradezu verbissen, eine Lösung für die Probleme deiner Mitmenschen zu finden. Das Opfer. In der Rolle des Opfers wirkst du nach außen hilflos und pessimistisch. Du zeigst ein schwaches Selbstbewusstsein und wertest dein Können ab. Trotzdem kannst du durchaus in der Opferrolle gezielt manipulieren. Denn indem du dich in die Opferrolle stellst, bringst du andere dazu, den Retter zu spielen, oder du setzt automatisch jemanden in die Rolle des Verfolgers. Das heißt, als Opfer im Drama-Dreieck trägst du meist selbst zu deiner Situation bei. Während du dich in einer bestimmten Situation im Drama-Dreieck befindest, kannst du durchaus auch ganz schnell die Position wechseln. So kannst du zum Beispiel als Retter über die Verfolgerrolle schnell zum Opfer deines Opfers werden. Dies nennt man dann Beziehungsdynamik. Hierzu ein Beispiel. Dein Arbeitskollege hat wieder mal ein Problem, eine Aufgabe zu lösen und verzweifelt. Du, der in seiner Lieblingsposition als Retter auftritt, nimmst dich ihm an und versuchst ihn aufzubauen und ihm Tipps zu geben. Dein Kollege nimmt dies aber völlig falsch auf und beschuldigt dich, es noch schlimmer gemacht zu haben. Somit rutschst du ungewollt in die Position des Verfolgers, indem du dich als Überlegener ausgibst, der es besser weiß. Da du aber nur helfen wolltest, fühlst du dich nun angegriffen und begibst dich in die Opferrolle. Lösungsvorschläge. Der erste Schritt zur Lösung ist grundsätzlich die Einsicht. Du musst das Drama-Dreieck in den verschiedensten Situationen erkennen, egal ob im Beruf oder im Alltagsleben. Und wichtig ist es auch, dir bewusst zu sein, in welcher Position du dich selbst bzw. auch dein Gegenüber befindet. Das Ziel ist, eine neutrale Rolle anzustreben. Aus einem manipulativen Drama-Dreieck lässt sich somit ein unterstützendes Erfolgsdreieck generieren. Der Verfolger wird zur inspirierenden Muse, aus dem Retter entsteht ein kooperativer Mentor und das Opfer wird zum zielorientierten Macher. Solltest du dazu neigen, die Verfolger- oder Täterposition einzunehmen, denke an deinen Gegenüber und mache nicht alles und jeden schlecht. Versuche negative Kritik stets in konstruktive Kritik umzuwandeln. Wenn du dazu neigst, immer jedem helfen zu müssen, denke daran, dass nicht jeder deine Hilfe braucht. Wege ab und frage lieber nach, ob deine Hilfe benötigt wird. Versuche nicht alle Probleme zu deinen eigenen zu machen. Nimm auch öfters andere mit in die Verantwortung. Als Opfer solltest du versuchen, nicht zu selbstkritisch zu sein und unabhängig zu werden. Das heißt, durchaus Eigenverantwortung zu übernehmen. Wenn du merkst, du befindest dich in einer der drei Rollen des Drama-Dreiecks, dann brich aus. denn nur so entkommst du den Herausforderungen der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Ja, obwohl dieses Video eigentlich sehr kompakt war und es war sehr viel drin, ist es bei Weitem, ist das ja eine große Theorie, das gibt es ganze Bücher, da könnte man auch viel längere Videos anschauen, sehr zu empfehlen tatsächlich, vielleicht für zu Hause. Aber ich glaube, das Grobe war fassbar. Und ja, wenn wir jetzt diese drei Rollen, den Verfolger, das Opfer und den Retter oder den Helfer, so ein bisschen auf unsere Geschichte ummünzen, glaube ich, wird gleich klar, wem da welche Rolle zufällt. Wer ist der Saul? Verfolger. Er sieht sich vielleicht sogar selber als Opfer, aber er ist tatsächlich der Verfolger. Wer ist der David? Das Opfer. Ja, und der Jonathan ist im gewissen Sinn der Retter, auch wenn ihm diese Rolle vielleicht eher, zumindest anfangs, so ein bisschen aufgedrückt wird. Weil es dadurch, dass der David zum Jonathan kommt und um Hilfe bittet, wird er so ein bisschen automatisch da hineingebracht. Das sind die drei Rollen, aber jetzt nochmal, das darf ich jetzt nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es erscheint einem ja vielleicht der Retter immer noch am sympathischsten, oder? Irgendwie. Aber ich wollte es nochmal betonen, dass alle drei Rollen unter Umständen sehr schädlich sind. Ja? Keiner dieser Rollen ist die gute Rolle. Es sind unter Umständen falsch angewandt alle drei Rollen nicht gut. Und wir alle haben vielleicht eine Lieblingsrolle, ja, in die wir gerne hineinfallen. Aber es passiert durchaus, dass wir dann im Konflikt oder ja im Konflikt, also hier war auch die Betonung mehr auf Kommunikation, es hat aber schon auch viel mit der richtigen Beziehung auch zu tun, nicht nur wie man miteinander redet, sondern auch wie man dann miteinander umgeht. Man wechselt dann oft die Rollen. Ja? Und vielleicht bist du zuerst das Opfer, ne? Dann wirst du zum Angreifer, weil du in dieser Opferrolle nicht sein möchtest. Ja? Und da gibt es ganz, ganz lustige Geschichten, wie man da ständig diese Rollen wechselt. Aber alle Rollen sind schlecht. Ziel ist es, wie hat es geheißen da in diesem Video, eine neutrale Rolle einzunehmen und auszubrechen aus diesem Dramadreieck. Denn wann immer nur ein Rollentausch passiert, gibt es ja immer wieder Leidtragende. So, jetzt würde ich gern mal den ersten Vers anschauen von unserer Geschichte. Nur den ersten Vers. Da steht: David floh aus dem Prophetenhaus in Rama, ging zu Jonathan und hielt ihm vor: Was habe ich denn getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gegen deinen Vater verbrochen, dass er mir nach dem Leben trachtet? Ja, ganz typisch die Worte eines Opfers. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Ja. Er kommt zu Jonathan, soll hier der Helfer werden und der Verfolger ist der Vater. Dann ab Vers 4 geht die Geschichte weiter. Und da schaut es jetzt mal ganz genau, ob es da nicht vielleicht jetzt eine Änderung gibt von den Rollen. Ab Vers 4, Jonathan fragte David: Was meinst du? Was könnte ich für dich tun? David antwortete Jonathan: Du weißt doch, morgen ist Neumond. Da müsste ich unbedingt am Mahl des Königs teilnehmen. Lass mich fortgehen, damit ich bis übermorgen Abend auf dem Feld versteckt halte. Wenn dein Vater mich vermisst, dann sag: David hat mich dringend gebeten, in seine Heimatstadt Bethlehem gehen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer für die ganze Sippe stattfindet. Wenn er dann sagt: Gut, dann steht es günstig für deinen Knecht. Wenn er aber in heftigen Zorn gerät, dann kannst du daran erkennen, dass das Unheil von ihm beschlossen ist. Die ersten, also Vers 4 und Vers 5. Was würdet ihr dazu den Rollen sagen? Wir haben es zuerst bestimmt, wer was ist.
Der Retter und der Ritter.
Ja, der David tragt dem Jonathan was auf und was passiert vorher noch? Der Jonathan fordert eigentlich den David heraus. Er fragt ihn, was meinst du, was könnte ich für dich tun? Und da findet eigentlich, so empfinde ich das zumindest, ein Rollentausch vor. Die Rollen, die wir vorher vergeben haben, ändern sich jetzt. Der Jonathan, dem ein bisschen die Helferrolle aufgedrückt wird, er bleibt nicht in dieser Rolle. Nicht er versucht, das Problem zu lösen, sondern er gibt Verantwortung an den David ab. Ja? Er möchte den David mit hineinnehmen in diese Sache. Der Jonathan schaut, dass dieses Problem nicht sein Problem wird, sondern er schiebt den Ball wieder ein bisschen zurück und kommt damit in eine eher neutralere Position wieder hinein. Ja, also der Jonathan wird jetzt ein bisschen, so wie es da gestanden ist, er wird zum Mentor. Ja, in anderen Modellen, die Begrifflichkeiten ein bisschen anders haben, könnte man sagen, er wird zum Coach. Ja, er nimmt nicht das Problem ab, sondern er fragt, naja, was könnten wir denn machen? Und auf der anderen Seite, der David dann, was ist mit ihm? Er bleibt jetzt nicht mehr in dieser Opferrolle, sondern er überlegt sich jetzt tatsächlich, was könnte er tun? Vielleicht hat er den Plan eh schon vorher gehabt, könnte auch sein, ja. Aber auf jeden Fall, der wird jetzt aktiv, bleibt nicht da drin, stellt nicht mehr nur mehr die Fragen, oh, was ist nur passiert, was habe ich Böses getan, sondern er tritt für sich selbst ein und er schmiedet einen Plan. Ja, dieser Plan, der kommt vom Jonathan. Natürlich braucht er die Hilfe. Der Plan kommt vom David. Ja, jetzt habe ich es mal gedacht, dass die Wörter stimmen. Namen verwechselt. Der Plan kommt vom David. Der Jonathan soll ihm nur dabei helfen. Ja, und so sind sie eigentlich aus diesen Rollen ein bisschen ausgebrochen, die zwei, haben eine neutralere Position bezogen und diesen Plan ziehen sie dann ja auch erfolgreich durch, wie wir zuerst schon gehört haben. Ja, dieses Modell, glaube ich, das ist sehr hilfreich. Es hat nicht unbedingt viel mit Gott zu tun, in erster Hinsicht. Ja. Das funktioniert auch, wenn man nicht unbedingt viel nach Gott fragt. Aber wir als Christen haben noch eine zusätzliche Hilfe. Wir haben noch einen zusätzlichen Schatz, der uns hilft, aus diesen Rollen auszubrechen. Und das ist ganz einfach das, was wir in der Bibel lernen, was Gott von uns denkt. Und wenn wir in so einer Situation sind, in so einem Drama, wenn wir vielleicht sogar merken, jetzt ist Dramadreieck, jetzt bin ich in dieser einen oder anderen Rolle gewesen, ist es eine Hilfe auszubrechen, wenn man diese Wahrheiten Gottes dann in sein Leben hineinspricht oder wenn man sich dessen einfach nochmal bewusst wird. Ich habe ein paar Beispiele. Sollte man zum Beispiel aus irgendeinem Grund sich in der Rolle des Verfolgers wiederfinden, ja? Wenn man vielleicht Streit hat in der Familie und man wird recht aggressiv oder irgendwie sowas, soll ja mal vorkommen. Da habe ich einen Vers für mich genommen, der mir dann hilft, da auszubrechen. Das ist Epheser 6, Vers 12. Habe ich zufällig letzte Predigt auch schon mal verwendet. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Ja, wenn ich gerade so narrisch wäre, und mir machen wir bewusst, nein, da geht es in meinen Kämpfen geht's eigentlich niemals gegen Menschen. Da geht es nicht um Menschen. Ich habe einen anderen Feind. Da brauche ich nicht zum Angreifer werden. Menschen sind nie mein Feindbild. Oder sollte ich mich in der Rolle des Opfers finden, und auch das passiert mir immer wieder, ja, da hilft mir der Jakobus 1, Verse 2 und 3. Da steht zum Beispiel: Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Ja? Mit anderen Worten, dieser Vers hilft mir, dass mir klar wird, hey, Anfechtung gehört zum Trainingsplan Gottes. Ja? Ich bin jetzt kein Opfer. Nein, ich mache jetzt Training. Mein Glaube, wenn er sich bewährt in diesen schwierigen Situationen, der hilft mir, dass ich weiterkomme. Ich habe irgendwo mal auf Englisch bei einer Predigt einen Satz gehört, der mir wirklich auch da hängen geblieben ist. Auch wenn ich es mittlerweile das Englische gar nicht mehr weiß, aber es war so ungefähr wie, sowas Ähnliches wie Embrace your challenges oder irgendwie sowas, ja. Also umarme deine Herausforderungen, ja. Das ist eine gute Sache und gehört zum Trainingsplan, auch wenn es nicht unbedingt immer schön ist. Ja, und noch ein drittes Beispiel. Wenn man vielleicht in die Helferrolle zu schnell kippt, dann mache ich mir bewusst, naja, wer ist der wirkliche Helfer, wer ist der wirkliche Retter? Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute der Retter geboren. Jesus ist der Retter. Ja? Und so helfen einem diese biblischen Wahrheiten, außerhalb dieses Drama-Dreiecks zu sein, auszubrechen, und die Rolle zu finden, die Gott uns zugedacht hat. Gut, ich komme tatsächlich schon zum Schluss. Man könnte jetzt vielleicht fragen, wenn man sich die Geschichte anschaut, naja, am Anfang dieses Kapitels ist der David auf der Flucht, der Saul will ihn töten. Was hat sich verändert? Am Schluss des Kapitels ist David auf der Flucht, der Saul will ihn töten. Ja, die äußeren Umstände haben sich nicht wirklich verändert. Das Drama-Dreieck hat nicht viel bewirkt, was die äußeren Umstände betrifft. Aber es geht eben oft nicht um diese äußeren Umstände. Was sich verändert hat, ist, dass sich die Beziehungen verändert haben. Dass die Beziehungen, soweit es an David und Jonathan gelegen ist, in einer gewissen Art und Weise gesünder geworden sind. Ganz klar ist die Freundschaft zwischen Jonathan und David. Die ist wieder tiefer geworden, ist fester geworden. Sie haben sich ihre Freundschaft wieder neu geschworen, haben gemeinsam etwas erlebt, gemeinsam etwas durchgemacht, hat sie zusammengeschweißt. Und man sieht es an dieser Mega-Zuneigung, was die beiden haben am Schluss unseres Kapitels. Die Beziehung zum Saul ist nicht unbedingt besser geworden, aber sie ist klarer geworden. Sowohl der Jonathan als auch der David wissen, woran sie jetzt sind. Und das ist oft auch besser, dass du zumindest weißt, woran du bist, wenn du schwierige Personen hast. Ja? Solange das noch so, ich weiß nicht, will der jetzt was von mir oder will der nicht was von mir, das ist manchmal schwieriger, als du weißt jetzt wirklich, was Sache ist. Kann man sich darauf einstellen? Leichter. Ja, und vielleicht hat sich auch die Rolle von David selbst, ein bisschen sein Selbstverständnis vielleicht auch ein bisschen verändert und verbessert. Auch das habe ich jetzt nicht vorgelesen genau. Wie gesagt, ihr könnt euch den Bibeltext ein bisschen anschauen. Aber der Jonathan, der hat in dem David schon diese Rolle gesehen, dass der David einmal König werden wird. Und der Jonathan spricht ihm schon so ein bisschen zwischen den Zeilen diese Rolle zu. Und der David selbst, der ist ja schon gesalbt gewesen, hat durch diese Begegnung, durch diesen Konflikt und auch den Zuspruch vom Jonathan diese zukünftige Rolle vielleicht wieder ein bisschen mehr in sich weiterentwickeln können und ist sie mehr bewusst geworden, was da einmal auf ihn zukommt und hat vielleicht schon ein bisschen mehr wieder diese Königswürde sozusagen weiterentwickelt. Ja, Zum Schluss nochmal, jetzt ganz kurz nochmal zu diesem Drama-Dreieck. Wenn man das ein bisschen im Kopf hat und ein bisschen seine Beziehungen versucht zu analysieren und schaut, wie die Rollen sind und wie man sich verhält, das ist wirklich erstaunlich. Ja? Wie oft man da in diese Muster fällt. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein sehr großes Potenzial drin liegt, mit den Wahrheiten Gottes da die Beziehungen zu verbessern und zu mehr gesünderen Beziehungen zu kommen. Im schlechtesten Fall, wenn die Beziehung sehr ungesund ist, muss man sich von diesen Beziehungen trennen. Ja, so wie im gewissen Sinn auch der David dann die Flucht ergriffen hat. Jetzt weiß ich nicht, da ist irgendjemand hinten, draußen. Wollen die da rein? Wer auch immer da vielleicht. Ja. Ich bin fertig, ich bete noch ganz kurz. Ja, ich möchte dir Danke sagen für diese Geschichte, die wir da auch übermittelt haben, überliefert bekommen haben. Und ich möchte dir Danke sagen für dieses Beispiel dieser wunderbaren Freundschaft zwischen dem David und dem Jonathan. Da könnte man fast eifersüchtig werden. Herr Jesus, du weißt um das, dass wir oft in falschen Rollen drinstecken. Und ich bete, Herr, dass wir durch deinen Geist, mit der Hilfe deines Geistes, das abchecken, was da oft passiert. Und ich bete, dass wir da immer mehr und mehr, Herr, in die wahre Rolle hineinfinden, die uns von dir zugeschrieben ist, in die wahre Identität, die du uns geben möchtest. Amen.